Die französische Rechtspopulistin Le Pen darf in den nächsten 5 Jahren nicht bei Wahlen antreten. Das betrifft voraussichtlich auch die Präsidentschaftswahl 2027. Ein Gericht in Paris hat Le Pen schuldig gesprochen, zusammen mit weiteren Angeklagten EU-Gelder in Höhe von knapp 3 Millionen Euro veruntreut zu haben. Zentraler Vorwurf in dem Prozess war, dass die Partei jahrelang EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber überwiegend für die Partei gearbeitet haben. In den Erdbebengebieten in Myanmar ist die Zahl der Toten inzwischen auf mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben der Militärregierung werden noch über 200 Menschen vermisst, knapp 4000 wurden bei der Naturkatastrophe verletzt. Inzwischen ist internationale Hilfe angelaufen, die aber noch nicht überall angekommen ist. Straßen und Brücken sind erheblich zerstört. Aus dem ARD-Studio Südostasien Max Seib.
Auch das Versorgen von Verletzten ist ein Problem. Laut der Weltgesundheitsorganisation seien die Krankenhäuser mit den tausenden Patienten überfordert. Die WHO fürchtet, weil auch Wasser und Strom fehlen, dass sich Krankheiten in Myanmar ausbreiten könnten. In Bangkok wurden heute erneut mehrere Hochhäuser evakuiert. Es waren Risse in Wänden entdeckt worden, Menschen spürten Erschütterungen. Premierministerin Petong Tang Shinawat gab aber Entwarnung. Das seien alte Risse gewesen, es bestehe keine Gefahr.
Union und SPD treffen heute zu weiteren Koalitionsgesprächen zusammen, diesmal in der CDU-Parteizentrale. An den Beratungen nehmen die Verhandlungsführer der 19 Arbeitsgruppen teil. Derzeit laufen allerdings noch Vorbereitungsgespräche in kleineren Runden. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Es sind die dicken Brocken, die CDU, CSU und SPD jetzt angehen müssen, um zu einem Koalitionsvertrag zu kommen. Steuern, Wirtschaft, Migration. Die Verhandler dämpfen deshalb inzwischen die Erwartungen, dass es zu einem schnellen Abschluss kommt. Gründlichkeit müsse vor Schnelligkeit gehen, sagt SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ebenso wie der CDU-Politiker Philipp Amthor. Aus der SPD gab es im Vorfeld des Treffens deutliches Lob für die Gesprächsatmosphäre bislang. Druck auf die Verhandler kommt von außen. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, fordert Steuerentlastungen für Unternehmen, günstigere Energiepreise und einen spürbaren Bürokratieabbau.
Die deutsche Industrie rechnet erneut mit einem schwierigen Jahr. Die Produktion dürfte 2025 um 0,5% schrumpfen, teilte der Branchenverband BDI auf der Hannover Messe mit. Seit 2019 sei die Industrieproduktion um fast 11% zurückgegangen. Im europäischen Vergleich verliere die deutsche Industrie damit weiter an Boden, sagte BDI-Präsident Leibinger. Hoffnung setzt die Branche auf das geplante 500 Milliarden Euro-Paket für Infrastruktur. Davon könnten im nächsten Jahr spürbare Impulse ausgehen, erklärte der BDI. Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Januar und Februar hatte die Rate noch bei 2,3% gelegen. Insbesondere Nahrungsmittel verteuerten sich im März. Sie kosteten durchschnittlich 2,9% mehr als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen 3,4% mehr. Energie dagegen verbilligte sich um 2,8% gegenüber dem Vorjahr. In Berlin ist der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen worden. Er wird vom Deutschen Philologenverband und der Heraeus Bildungsstiftung vergeben. Es waren auch zwei Preisträger aus Berlin dabei. Anke Michel, rbb24.
Der erste Preis in der Kategorie Vorbildliche Schulleitung geht in den Wedding. Andrea Franke leitet dort die Willy-Brandt-Teamschule. Als sie vor 10 Jahren anfing, war der Ruf der Schule schlecht, die Zahl der Schulschwänzer hoch. Ihr ist es mit ihrem Team gelungen, das Ruder mit viel Engagement herumzureißen. Die Zahl der Schulschwänzer halbierte sich, die Anmeldezahlen stiegen. Geehrt wurde auch Jotam Felmi von der Gustav-Heinemann-Oberschule in Tempelhof als ausgezeichnete Lehrkraft. Er unterrichtet hier Philosophie. Und das so fesselnd, dass seine Schülerinnen und Schüler nach eigener Aussage oft noch in der Pause weiter diskutieren wollen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viele Wolken, im Süden einzelne Schauer. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Kreuzberg 10 Grad, in Grünow 7 und in Cottbus 10 Grad. Es weht böiger Wind aus Nordwest bis Nord. Nachts im Süden länger wolkig, im Norden zunehmend klar und trocken, plus 3 bis minus 1 Grad. Morgen nach Nebelauflösung teils sonnig, teils lockere Quellwolken und trocken bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Susanne Papavassiliou.
Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen Wochenstart wünsche ich Ihnen. Kann man auch noch am Nachmittag wünschen, oder?
Change your heart, you know it. Temporary fixes and elixirs, promise that we never had a chance to start.
You need a change.
Time for me and you to make a change.
Change.
Time for us to stop this acting strange.
Change.
Girl, it's not enough to talk about it, 'cause we need a
change.
Oh, yeah.
Gotta make a change. The Tower of Power ist das hier auf Radio 3. Ja, ein Paukenschlag. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen darf für 5 Jahre nicht bei Wahlen antreten und damit auch nicht zur Präsidentschaftswahl 2027. Ein Gericht in Frankreich hat sie heute wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2 davon auf Bewährung. Die anderen beiden können durch das Tragen mit einer Fußfessel abgebüßt werden. Die Richter haben Le Pen mit sofortiger Wirkung von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Auch weitere Mitglieder ihrer Partei Rassemblement National wurden schuldig gesprochen. Welche Wellen das in Frankreich schlägt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Pascal Thibault von Radio France International. Bonjour.
Guten Tag, bonjour.
Guten Tag. Was genau, nur nochmal, um es klar zu kriegen, was genau wirft man oder wirft das Gericht Marine Le Pen vor?
Ja, also Sie haben es gesagt, also während Marine Le Pen EU-Abgeordnete war, das gilt auch für 8 weitere Politiker und Politikerinnen, die auch selbst im Europaparlament saßen, wurden die Gelder, die das Parlament zur Verfügung stellt, um Assistenten und die Büros der Politiker, der Mitglieder des Parlaments zu finanzieren. Diese Gelder wurden benutzt, um Mitglieder der Partei in der Pariser Zentrale des Rassemblement National zu belohnen. Auch ein Bodyguard von Marine Le Pen wurde mit diesen Geldern finanziert. Da die Partei argumentiert, das ließe sich nicht unbedingt zwanghaft auseinander trennen, die Aktivitäten im Parlament und die Parteiaktivitäten. Das sieht aber das Recht doch anders aus. Das hat also heute das Gericht in Paris verurteilt und deswegen also hat man sich für diesen Paukenschlag, wie Sie jetzt sagen, entschieden, für diese doch sehr schwere und schwerwiegende Urteile.
Genau, also wurde mit einem solchen Urteil überhaupt gerechnet?
Also an sich, und das erstaunt ein bisschen, dass die Partei, dass das Rassemblement National sich nicht vielleicht ein bisschen mehr darauf vorbereitet hat. Eigentlich war es mehr oder weniger damit zu rechnen, dass dass solche Urteile fallen. Die Höhe der Strafen war nicht unbedingt abzusehen, aber dass es für eine Verurteilung kommt, das hat man auch in anderen Fällen gesehen. Also damit war für viele Experten zu rechnen.
Wie sieht es eigentlich aus? Sie wird ja wahrscheinlich in Berufung gehen. Gibt es dann trotzdem noch eine Chance für Sie, 2027 bei der Präsidentschaftswahl anzutreten?
Das könnte sehr, sehr knapp werden. Marine Le Pen hat, beziehungsweise ihr Umfeld hat angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird, aber das dauert etwas länger. Also ein neuer Prozess würde mit Sicherheit nicht vor dem nächsten Jahr stattfinden. Das dauert eine Weile. Deswegen ist es Stand heute sehr zweifelhaft, ob sie 2027 bei der Präsidentschaftswahl antreten darf, obwohl sie jetzt in einer letzten Umfrage bei 34 bzw. 37% steht und die besten Chancen hat oder gehabt hätte.
Gehabt hätte, genau. Es hört sich fast so an, als wäre ihre politische Karriere damit auf Null gesetzt. Die ist ja die absolute Führungspersönlichkeit für den Rassemblement National. Was meinen Sie, Pascal Thibault, wie wird es weitergehen mit der Partei? Gibt es da einen Nachfolger, der diese mächtige Position füllen kann?
Ja, also es gibt, um die Kollegen der Agentur AFP zu zitieren, es gibt einen Plan B wie Bardella, Jordan Bardella, der 29-jährige Vorsitzende der Partei, ist heute der mögliche oder wäre Stand heute der mögliche Präsidentschaftskandidat der Partei. Der ist natürlich sehr jung, 2027 wird er logischerweise 31 werden. Ob man mit einem so jungen Kandidat so viele Wähler locken kann, wie eine erfahrene Politikerin Marine Le Pen, die dreimal kandidiert hat, sich zweimal für die Stichwahl 2022, 2017 qualifiziert hat. Das muss man sehen. Die Partei wird jetzt argumentieren. Das ist das Wording, was man schon seit der Mittagszeit hört, dass es ein Schlag gegen die Demokratie ist und sie hofft, ihre Wähler, ihre Sympathisanten zu mobilisieren, möglicherweise um noch mehr Leute hinter sich zu scharen. Man muss aber nicht vergessen, dass gleichzeitig Le Pen ist die Politikerin, die am meisten in Frankreich polarisiert und auch von vielen abgelehnt wird.
Ja, Sie haben es jetzt schon gesagt, dass es ein Wording von der Partei gibt. Wie sind denn insgesamt die Reaktionen in Frankreich? Also abgesehen davon, dass man sagt, der Staat ist gegen uns von Seiten des Rassemblement.
Also klar, das habe ich schon erwähnt, wenn man dem Front National angehört, dem Rassemblement National angehört oder näher steht, dann ist klar, dass man dieses Urteil ablehnt an einen Angriff gegen die Demokratie und gegen die bestplatzierte Kandidatin für die Präsidentschaftswahl. Andere Parteien haben auch reagiert, im linken Lager umgekehrt, also begrüßt man diese Entscheidung oder zumindest zumindest also sagt man, betont man, dass es ein recht kräftiges Urteil, dass es auch der Demokratie entspricht, dass auch schwerwiegende Veruntreuungen auch verurteilt werden, und das geht auch nicht um einige Euros, ja. Und aber es gibt auch auch den einen oder anderen konservativen Politiker im bürgerlichen Lager, der auch gewisse Bauchschmerzen hat, was dieses Urteil angeht.
Warum?
Weil manche behaupten oder meinen, also das sei doch schwerwiegend, wenn ein Gericht die Kandidatin oder die potenzielle Kandidatin der größten, der bedeutendsten Partei Frankreich aus einer demokratischen Wahl ausschließt, und sie hätten es wahrscheinlich anders gesehen. Nun sieht es das Gesetz und sieht es das Recht anders aus.
Es wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, weil die Berufung ist ja schon angekündigt. Vielen Dank, Pascal Thipot, für diese Eindrücke von der Entscheidung des Gerichts, Marine Le Pen schuldig zu sprechen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern. Au revoir nach Frankreich.
Merci.
Ocean heißt dieses Stück mit dem Moses Jofi Trio aus Berlin. Ocean vom gleichnamigen Album des Moses Jofi Trio aus Berlin. Sie hören Radio 3 und jetzt ein Stück vom neuen Album von Laura Marling. Die Singer-Songwriterin setzt sich auf diesem Album, das im letzten Jahr rausgekommen ist, Patterns in Repeat, mit ihrer Rolle als Mutter, als Frau, mit den Rollen in Familien, mit dem Älterwerden von Mustern und so weiter auseinander. Ein sehr persönliches Album einer Singer-Songwriterin, die immer besser wird, finde ich. The Shadows.
So someone was sleeping while she did her leaving. Cowards go in the night. She did her leaving, and how can I blame her? Who has the nerve to fight? She knows, of course she knows, that nothing could tear us apart. She lives in the shadows of my heart. I tried to persuade her in vain. Of course, later, that's something that I deny. I knew it was better to say in my letter that I never even tried. She knows, of course she knows, and one day she'll tear me apart. This shadow that she'll leave on my heart. She's leaving my altar, she's leaving. Where will I go to pray? I want her, I need her, I long to believe her. Words that she will not say. And I knew, of course I knew, that one day she'd tear me apart. This shadow that she left on my heart. She's leaving my altar, she's leaving. Where will I go to hide? She lives on the shadows of my mind.
Sehr nachdenklich, sehr schön, sehr persönlich singt Laura Marling hier The Shadows von ihrem aktuellen Album Patterns in Repeat.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, wir feiern diese Woche richtig ordentlich und sehr vielseitig eben dieses Jubiläum 75 Jahre ARD Mediengeschehen in Deutschland, unabhängiger Journalismus und eben auch viel, viel, viel Kultur. Wir haben uns überlegt, dass wir uns in dieser Woche mit den Kulturradiowellen der ARD-Anstalten austauschen. Die senden Sachen, die wir hier senden, und wir senden Sachen, die die senden. Heute jetzt von unseren Kollegen von NDR Kultur. Plötzlich war der Westen weg. Diese Serie beleuchtet in 8 Folgen, mit welchen Anstrengungen und Ideen in Mitteldeutschland der Empfang von Westsendern damals möglich gemacht wurde. Siegfried Strader.
85% der DDR wurden vom Westfernsehen erreicht. Der dumme Rest saß im Flachland um Wismar oder im Tal der Ahnungslosen in Dresden. Allerdings bei schlechtem Wetter oder im Sommer bis morgens um 10 oder abends nach 22 Uhr konnte auch hier das Wunder geschehen. So erlebte es als Kind Gerd Zimmermann.
Und ich dachte, hey, was war denn das jetzt? Drehte noch einmal und dachte, ich sehe nicht richtig. Und das ganze Bild, ohne dass es wegging, das hielt den ganzen Sonntag, ich werde das nie vergessen. Da kam Immenhof, dann kam eine Übertragung, nordische Kombination in Schonach Und am nächsten Tag bin ich in die Schule und als ich wiederkam, war der Westen weg. Da war er weg. Da hat meine Mutter gesagt, bis um 11 war er noch da, dann war er weg. Ja? Und dann saß man wieder da.
Auf der Neustädter Seite mit einer Ochsenkopfantenne, die ihre Fühler nach Bayern ausstreckte, auf der Altstädter Seite mit einer Yagi-Antenne, die erwartungsvoll den Sender Freies Berlin anpeilte. Mit Inbetriebnahme des Dresdner Fernsehturms im Oktober 1969 verschlechterte sich die Empfangslage dramatisch. Die ohnehin nur spärlich ankommenden ARD-Wellen wurden nun mit geballter Kraft totgestrahlt. Als letzte Möglichkeit blieb das ZDF, kompliziert einzufangen mit einer gigantischen Antenne von mindestens 60 Elementen. Doch auch das war nur ein Vergnügen auf Zeit.
Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen.
Dieter Thomas Heck mit der Hitparade. Und auf einmal hörte ich ihn nur noch, denn vom Mückentürmchen aus unserer tschechischen Freundschaft kam ein ganz, ganz starker Sender von hinten, plautzte sozusagen rein. Und damit war auch das ZDF gestorben. Oder wir mussten so lange warten, das war übrigens das zweite Programm vom Tschechen, bis die dann abschalteten, dann konnten wir wieder gucken, wenn guter Empfang war.
So ging es nicht weiter, befand Gerd Zimmermann. Vom Westtrinkgeld, das er sich als Kellner im Interhotel erspart hatte, kaufte er sich im Intershop einen Kofferfernseher der Marke Sharp und fuhr fortan mit Freunden dem Westen entgegen.
Das war in Dresden, direkt hinter der Autobahnraststätte in Wilsdruff, für die ARD. Und das war fürs ZDF leider der Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal. Vorher kam das nicht.
Wer weit fährt, fährt so schnell auch nicht wieder nach Hause. Das Fernsehen im Grünen konnte sich hinziehen.
Ganze Abende, sonnabends, abends, da kam zum Beispiel erst Rudi Carrell, ne, am laufenden Band und anschließend kamen die Vögel. Und anschließend, als die Vögel kamen, wollten wir die Antenne nicht mehr reinholen, weil wir dachten, jetzt kommen sie.
Draußen vorm Auto lauerten nicht Hitchcocks Vögel, sondern erschien eine andere, ernstzunehmendere Gefahr.
Hören Sie zum Abschluss die Wetterkarte aus Frankfurt. Temperatur 17 Grad, 18 PS.
Da war zum allerersten Mal die Otto-Show. Und dann sind wir zu viert in Wartburg in Kellnerklamotte und es schneite. Sind wir auf die Autobahn, haben kurz die Antenne dorthin gestellt und haben uns zerkugelt, weil ja Otto lief. Und auf einmal, Bild weg, Antenne umgefallen. Da sind wir natürlich raus zu viert und da lag so ein Genosse im Schnee. Und wir meinten, nun Genosse, was dürfen wir Ihnen denn zu trinken bringen, weil wir waren natürlich ein bisschen aufgeheizt und so weiter. Der Genosse konnte nicht drüber lachen.
Ganz und gar verging der Stasi das Lachen, als sie 1984 einen Drohbrief an den Staatsrat der DDR abfing. Die Adresse war mit Schriftschablone geschrieben, der Text aus Zeitungsbuchstaben geklebt und er verhieß:
Aus kochendem Untergrund in Dresden. Forderungen, denen keiner ausweichen kann. BRD-Rundfunk- und Fernsehprogramm.
Bis spätestens zum 6. November. Ansonsten würde der Fernsehturm in Dresden-Wachwitz gesprengt. Zum angekündigten Termin flog er nicht in die Luft. Doch eine Woche später ging ein weiterer Drohbrief ein, geschrieben mit der bekannten Schablone.
Wir erweitern die Objektliste auf Intershop, Lenin-Denkmal, Hotel Bellevue, Postämter. Bis 20.12. Sprengen ist leicht. Gruppe Volkszorn.
3 Jahre lang ermittelte die Stasi. Bis heute weiß niemand, wer sich hinter der Gruppe Volkszorn verbarg.
Das war eine Folge von Siegfried Stadlers Reihe »Plötzlich war der Westen weg«, gesendet von unseren Kolleginnen und Kollegen auf MDR Kultur. In dieser Woche tauschen wir Kulturbeiträge aus, weil wir feiern 75 Jahre ARD und lernen uns auf diese Weise auch ein bisschen besser kennen.
Yenso de bulo ne kono, pare manamba tu, kana watu unde batu. Ikera musinyala malatifa, yenso de bulo ne kono, pare manamba tu, kana watu unde batu. Yenso de bulo ne kono, Bulo lekono, bari manamba tu, kana watu lebutu. Nyisore mbulo lekono fa, yesore bulo lekono, bari manamba tu, kana watu lebutu. Na 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 na, domasini lo. Yeah 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 yeah.
bare mulo le bono, bare mana bato, kana watu le bato. Ikera mushinya la maladiva, yezo re bulo le bono, bare mana bato, kana watu le bato.
Jabate hören Sie hier auf Radio 3 und da hören Sie jetzt auch gleich, wie immer so um halb, viel Kultur heute mit Ortrun Schütz.
Radio 3, Kultur kompakt.
Ja, vielleicht haben Sie es ja auch mitbekommen, schon am Wochenende ist der DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe verstorben.
Gerd Poppe hat zu den Vordenkern der Freiheitsrevolution von 1989 gehört. Er war studierter Physiker und schon seit 1968 in oppositionellen Kreisen der DDR aktiv. Er hat zum Beispiel literarische Abende mit kritischen Autorinnen und Autoren organisiert und in der Friedensbewegung gearbeitet. Jahrelang wurde ihm das Reisen verboten und trotzdem hat er es geschafft, auch Kontakte zu den ostmitteleuropäischen Oppositionellen aufrechtzuerhalten. Über Gerd Poppe haben wir heute Morgen auf Radio 3 mit einem seiner Wegbegleiter gesprochen, dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk.
Es war ein Mensch, wie ich ihn nicht sonst woanders kennengelernt habe, mit unglaublich vielen Interessen und einem unfassbar großen Wissen. Aber wir reden natürlich über ihn, weil er in der Diktatur gelebt hat, freiheitlich versucht hat zu leben, in der Unfreiheit freiheitlich gelebt. Und als er dann in der Freiheit leben konnte seit 1990, für die er maßgeblich mitgekämpft hat, hat er sich weltweit gegen Diktaturen, gegen Unfreiheit, gegen die Verletzung von Menschenrechten engagiert.
Nach der Friedlichen Revolution war Gerd Poppe Minister ohne Geschäftsbereich der DDR, später Politiker bei Bündnis 90 Die Grünen und dann erster Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Die Nachricht, dass Gerd Poppe am Samstag im Alter von 84 Jahren in Berlin gestorben ist, kam übrigens von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, eine Stiftung, die er selbst mitgegründet hat.
Naja. Jetzt geht's nach Lebus. Das mittelalterliche Bistum dort feiert sein 900-jähriges Gründungsjubiläum und passend dazu startet das Museum Viadrina in Frankfurt an der Oder jetzt das Projekt 900 Jahre Bistum Lebus.
Das Bistum hat früher noch bis 1598 die Gebiete östlich und westlich der mittleren Oder umfasst. Die Frankfurter Stadtverwaltung hat heute mitgeteilt, dass jetzt das grenzübergreifende Forschungs- und Ausstellungsprojekt gestartet worden ist. Deutsche und polnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind also gerade dabei, Bau- und Kunstdenkmäler des historischen Bistums zu erfassen und zu untersuchen.
Und was passiert dann mit den Ergebnissen?
Die sollen am 12. und 13. Juni in einer deutsch-polnischen Fachtagung in der Frankfurter Marienkirche vorgestellt werden. Parallel dazu wird am Museum Viadrina in Frankfurt-Oder eine deutsch-polnische Wanderausstellung erarbeitet.
Apropos Ausstellung, dein Tipp geht auch in eine Ausstellung. Da schickst du uns ins Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Musafiri von Reisenden und Gästen heißt diese Ausstellung. Sie beleuchtet das Spektrum zwischen Gastfreundschaft und Gastfeindschaft. Und es geht ganz konkret um Migrationsbewegungen über verschiedene Kulturen und Jahrhunderte hinweg. Es gibt über 40 Ausstellungsstücke, interaktive Führungen, Gesprächsformate und Musikperformances bei dieser Ausstellung. Und mit dabei ist zum Beispiel auch der vietnamesisch-US-amerikanische Lyriker, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Ocean Wong. Oder der Berliner Installationskünstler Ulf Aminde. Also da gibt es eine große Bandbreite. Deswegen heute besonders hilfreich. Um 15 Uhr gibt es im Ticket inbegriffen ein Kunstgespräch mit der Berliner Künstlerin Sarah Steiner auf Deutsch. Das hilft wahrscheinlich bei der Einordnung dieser Vielfalt. Die Ausstellung ist jeden Tag außer Dienstag im Haus der Kulturen der Welt in Berlin geöffnet. Von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro und ermäßigt 6.
Vielen Dank, Ortrun.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Zwei politische Systeme durch eine Spionagegeschichte miteinander verwoben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Wettlauf. Die Entwicklung der Atombombe. Atemberaubend erzählt. Aus der Perspektive eines Mannes, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht. Atom. Die Radio 3 Buchpremiere des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Gelesen von Christian Berkel. Steffen Kopetzky im Gespräch mit Gesa Ufer. Atom. Historisch, spannend, packend. Buchpremiere. Am Donnerstag, 20 Uhr im kleinen Sendesaal des RBB. Tickets gibt's auf radio3.de. Wir übertragen auch live Radio 3. Wie es euch gefällt.
Don't mind the rain.
House on a Hill hat der Norweger Terje Gewelt dieses Stück genannt. Es, jeder von uns hat vielleicht noch so Erinnerungen an die eine Lehrerin, den einen Lehrer, die besonders waren, Eindruck gemacht haben, einen motiviert haben, in eine Richtung geschubst haben, einen gesehen haben. Das sind so Glücksfälle. Und wer hat nicht schon mal gedacht, Mensch, da müsste ich mich vielleicht mal bedanken? Keine schlechte Idee. Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer kommt nämlich, finde ich, viel zu kurz. Und deshalb ist es richtig schön, dass es seit einigen Jahren die Initiative Deutscher Lehrkräftepreis gibt. Heute Vormittag war feierliche Preisverleihung in Mitte. Da hat Berlin-Schulsenatorin Katrin Günther-Wünsch 10 Lehrkräfte, 3 Schulleitungen und 5 Lehrkräfteteams aus 7 Bundesländern und auch einer deutschen Auslandsschule die Auszeichnung in die Hand gedrückt. Und ich freue mich jetzt, dass eine dieser Preisträgerinnen hier bei mir ist, in unserem Studio hier, Radio 3. Herzlich willkommen, Andrea Franke.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja. Sie ist Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule im Wedding und ist eben ausgezeichnet worden als Lehrkraft des Jahres 2024. Sie waren ja eingeladen, haben sich also wahrscheinlich schon denken können, dass das irgendwie was mit einem Preis zu tun hat. Aber waren Sie trotzdem überrascht?
Die Kollegen, die mich nominiert hatten zur vorbildlichen Schulleitung, das war die Kategorie, die haben mir das natürlich schon gesagt vorher. Und es war aber noch nicht ganz so klar, welchen Platz man gemacht hat. Ja, da war schon 1, 2 oder 3, müssen wir uns entscheiden. Und ich musste mich nicht entscheiden, weil wir haben den ersten Platz gemacht. Und ich habe diesen Preis ja tatsächlich stellvertretend für mein Kollegium entgegengenommen. Und wir sind wahnsinnig stolz und wahnsinnig glücklich drüber. Wir haben jetzt 10 Jahre Schulentwicklung hinter uns und das hört auch nicht auf, das wird auch weitergehen. Ja? Aber wir haben gezeigt, dass man eine Schule in einem Brennpunkt von Berlin im Wedding mit einer ganz hohen Quote von Schülerinnen und Schülern, die einen Migrationshintergrund haben, die lehrmittelbefreit sind, also Unterstützung von den unterschiedlichen Behörden bekommen. Und auch erstmal nicht unbedingt mit Bildungserfolg rechnen, ja, dass wir hier an dieser Schule, an der Willy-Brandt-Oberschule, da ja die Schulentwicklung so voranbringen konnten, dass wir Schule ganz neu gedacht haben.
Es ist ja ein Riesenkompliment, finde ich, wenn Kolleginnen und Kollegen, also das Kollegium, die Lehrerinnen und Lehrer, Sie nominieren dafür und Sie sagen jetzt, Sie haben das stellvertretend für alle genommen. Ich höre da so raus, dass der Teamgedanke bei Ihnen ganz vorne steht.
Ganz genau. Also für uns ist es ganz wichtig, in Teamstrukturen zu arbeiten, die Organisation Schule als ein System zu sehen, was sehr mobil sein muss und was viel auf Partizipation auch gründet. Wir haben unterschiedlichste Strukturen in das System eingebunden, was es uns ermöglicht, digital zu kommunizieren, aber auch direkt in Präsenz, in Fallteams, in Jahrgangsteams zu arbeiten und damit auch das Leben und das Arbeiten von Lehrkräften einfach viel, viel leichter zu gestalten. Und trotzdem ist das Päckchen noch sehr groß, was wir tragen.
Ja, und Sie gelten aber auch durchaus als, Hardlinerin ist jetzt vielleicht ein krasses Wort, aber Sie gehen schon auch hart gegen Schülerinnen und Schüler vor, die das mit dem Unterricht nicht so genau nehmen.
Schulschwänzerin. Naja, also sagen wir mal so, es geht gar nicht darum, dass man da so hart durchgreifen muss. Ja? Es geht viel um Willkommenskultur. Wenn Schülerinnen und Schüler bei uns in der 7. Klasse durch die Schultür gehen, dann sind sie ja nicht automatisch Schulschwänzer. Die haben ja schon eine Geschichte hinter sich von Klasse 1 bis Klasse 6, wo vieles schiefgelaufen ist, wo vielleicht auch Schule, die Grundschule in dem Fall nicht unbedingt so ganz genau hingeschaut hat und da schon die ersten Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Und das haben wir einfach getan. Wir haben gesagt, wir machen Willkommenskultur, wir wollen die Eltern auf unserer Seite gleich von Anfang an haben. Die sollen sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen, auch in ihrer Rolle. Und wir als Bildungsinstitution, wir nehmen unseren Job natürlich sehr ernst und sagen, also wir führen Gespräche und wir binden alle in den Lern- und Arbeitsprozess mit ein. Und wenn es dann aber wirklich ganz schwierig wird mit den, mit dem Schulbesuch und das einfach gar nicht zum Plan gehört, versuchen wir natürlich auch nochmal alternative Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler in die Wege zu leiten. Und wenn das dann aber wirklich gar nicht mehr fruchtet, na gut, dann muss es die Schulversäumnisanzeige sein. Aber es ist einfach nur konsequent gedacht und also überhaupt nicht mit einem bösen Willen.
Das hört man ja immer wieder, dass die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen. Das A und O. Aber es ist ja vielen Eltern vielleicht gar nicht so möglich. Wie schaffen Sie es, die alle zu motivieren, dabei zu sein?
Das ist vollkommen richtig. richtig. Also einige Eltern, die schaffen das nicht. Und dann braucht es einfach Hilfsstrukturen. Und das leiten wir in die Wege. Also da sind wir einfach Profis mittlerweile schon drin. Es kann ja auch mal sein, dass eine Familie wirklich schwierige Situationen hat und sagen muss, gut, also da muss unsere Schulpsychologin dann her. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir die bei uns im Haus haben. Und genau, oder es muss ja vielleicht auch mal eine Schulhilfekonferenz dann ins Leben gerufen werden. Und wir arbeiten dann ganz eng mit dem Jugendamt zusammen, aber auch teilweise vielleicht mal, wenn es ganz hart auf hart kommt, mit dem Familiengericht. Ja.
Okay. Schülerinnen und Schüler, die auf die Willy-Brandt-Schule gehen wollen, müssen sich bei Ihnen bewerben. Was müssen die für Voraussetzungen mitbringen? Gibt es da auch so einen Notendurchschnitt und oder? Was sind die Parameter?
Naja, also in diesem Schuljahr ist es ja das erste Mal so gewesen, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,2 nur aufs Gymnasium gehen konnten. Dann gab es zwar welche, die auch gesagt haben, na gut, ich versuch's doch mal mit einem schlechteren Notendurchschnitt über den Probeunterricht. Aber das hat natürlich auch nicht unbedingt zum Erfolg geführt, wenn man sieht, dass so zwischen 3 und 5% es wirklich nur dadurch geschafft haben, doch noch ans Gymnasium zu kommen. Bei uns ist es so, dass Bewerbungsgespräche geführt werden, aber die werden geführt, um den Menschen kennenzulernen, der dahinter steht, Lernstrategien herauszufinden, auch Eltern mit ins Boot zu holen, um Schüler und die Eltern kennenzulernen, ihnen unsere Philosophie auch darzulegen, um dann zu sagen, so passen wir zueinander. Und da sind wir ganz, ganz stolz, weil wir sind jetzt das erste Jahr tatsächlich voll nachgefragte Schule, obwohl wir 2015 angefangen haben und als Brennpunktschule. Da wollte keiner zu uns. Ja. Und jetzt haben wir es umgedreht.
So, das Blatt umgedreht. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg auch. Andrea Franke von der Willy-Brandt-Schule. 82 Lehrkräfte und Pädagogen gibt es dort und eine jetzt auch wirklich ausgezeichnete Schulleiterin. Vielen Dank, Andrea Franke, dass Sie hier waren.
Vielen, vielen Dank.
Ti sogno tanto, din 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 din.
Lucilla Galeazzi haben wir hier gehört und sie wurde begleitet an der Klarinette von dem Jazzmusiker Gianluigi Trovesi. Das Ganze eine Produktion von Christina Pluha und ihrem wunderbaren Ensemble Arpeggiata. Immer wieder beweisen diese Musikerinnen und Musiker, dass Musik jenseits von irgendwelchen Genres einfach wunderschön sein kann und dass ich das auch gerne mischen darf. Und wir mischen jetzt hier auch mal ein bisschen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Haben Sie alle Melodien erkannt? Alles Sendungen vom Ersten von der ARD. Bei der letzten Melodie wusste ich tatsächlich nicht mehr genau, was war das noch gleich, aber meine Kollegin, die Studieredakteurin, hat es mir wieder in Erinnerung gerufen. Das war die Lindenstraße. Verdammt lang her, dass ich das gesehen habe. Die ARD feiert 75. Geburtstag und das feiern wir in der nächsten Stunde. Hier, da stellen wir eine Dokumentation vor, ein wirklich toller Film, der sich auch kritisch mit dieser Institution auseinandersetzt, unter anderem.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk »Der Tod Jesu« folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers, Karl Wilhelm Ramler. Der verfasst auch die Vorlage für »Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu« von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lautenkompanie Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. 17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Ein französisches Gericht hat der rechtsnationalen Politikerin Le Pen das passive Wahlrecht wegen Betrugs für die Dauer von 5 Jahren entzogen. Damit kann sie wohl nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Von 4 Jahren Haft werden 2 Jahre durch das Tragen einer Fußfessel abgegolten und 2 zur Bewährung ausgesetzt. Le Pen muss außerdem eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen. Zur Last gelegt wird ihr die jahrelange Veruntreuung von EU-Geldern, indem Assistenten nicht für das EU-Parlament, sondern für die Partei arbeiteten. Das Gericht schätzte den Gesamtschaden auf knapp 3 Millionen Euro. In der Berliner CDU-Bundeszentrale sind die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD am Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Besonders bei den Themen Finanzen und Migration gibt es noch deutliche Meinungsverschiedenheiten. CSU-Chef Söder setzt nach eigener Aussage darauf, dass in den kommenden Tagen gerade bei Finanzfragen ein Durchbruch gelingt. Der bayerische Ministerpräsident hat aber auch betont, dass es keinen Zeitdruck gebe. In den Erdbebengebieten in Myanmar ist die Zahl der Toten inzwischen auf mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben der Militärregierung werden noch über 200 Menschen vermisst. Knapp 4000 Menschen wurden bei der Naturkatastrophe verletzt. Inzwischen ist internationale Hilfe angelaufen, die aber noch nicht überall angekommen ist. Straßen und Brücken sind erheblich zerstört. Aus dem ARD-Studio Südostasien, Max Seib.
Auch das Versorgen von Verletzten ist ein Problem. Laut der Weltgesundheitsorganisation seien die Krankenhäuser mit den tausenden Patienten überfordert. Die WHO fürchtet, weil auch Wasser und Strom fehlen, dass sich Krankheiten in Myanmar ausbreiten könnten. In Bangkok wurden heute erneut mehrere Hochhäuser evakuiert. Es waren Risse in Wänden entdeckt worden, Menschen spürten Erschütterungen. Premierministerin Petong Tang Shinawat gab aber Entwarnung. Das seien alte Risse gewesen, es bestehe keine Gefahr.
Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Januar und Februar hatte die Rate noch bei 2,3% gelegen. Insbesondere Nahrungsmittel verteuerten sich im März. Sie kosteten